Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie wieder erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Zu dieser Zeit gedenken viele christliche Organisationen an den Tod Jesu Christi, an die Tatsache, dass er sein Blut für uns vergossen hat. Nun, es sind nicht alle in Einigkeit darüber, was genau geschehen ist, wie es genau geschehen ist, warum es geschehen ist. Und ich möchte heute in dieser Predigt näher auf die biblische Wahrheit eingehen, was das Blut Jesu Christi für uns bedeutet. Ich könnte mir eigentlich nicht vorstellen, dass es ein Thema gibt, was wichtiger sein könnte für uns individuell, für Sie, für mich, weil es auch um Ihr ewiges Leben geht. Und das ist doch etwas, was eigentlich sehr vordringend in unserem Leben sein sollte, dieser Gedanke, diese Idee, wie kann ich ewiges Leben erlangen? Schauen Sie, das Blut hat in der Bibel immer schon einen hohen Stellenwert gehabt. Uns wird verboten, und es wurde den Israeliten verboten, Blut zu essen oder auch zu trinken. Dieses Gebot gilt nach wie vor für uns heute. Die Apostel haben in der Apostelgeschichte klar und deutlich gemacht, dass nach wie vor wir uns vom Blut enthalten müssen. Wir werden nachher auch sehen, warum das der Fall ist. Als der Kain den Abel erschlug, da sagte Gott, das Blut des Abel schreit zu mir von der Erde. Natürlich war dies figurativ, symbolisch zu sehen, aber es zeigt wiederum die hohe Bedeutung, die Gott dem Blut zumisst. Es heißt, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch den Menschen oder um des Menschen willen vergossen werden. Alles dies sind sehr bedeutsame Aussagen. Schauen wir uns einmal 3. Mose Kapitel 17 an und Vers 11. Und ich lese heute aus der revidierten Lutherbibel 2017 hauptsächlich. In 3. Mose 17 und Vers 11, da lesen wir, denn des Leibes Leben ist im Blut. Und ich habe es euch für den Altar gegeben, damit ihr damit entsühnt werdet. Denn das Blut wirkt Entsühnung, weil das Leben in ihm ist. Das Blut wirkt Entsühnung. Nun, wenn es um die alttestamentlichen Opfer ging, dann war das Opfern notwendig, das Blutvergießen der Opfer notwendig, um Entsühnung zu bewirken, aber nicht eine Entsühnung im geistlichen Sinne. Es ging darum, dass wenn die Menschen sündigten, dann würde ein solches Opfer eine physische Beziehung zu Gott wiederherstellen oder aufrechterhalten, damit sie nicht aus dem Lager entfernt würden, aus dem Lager von Israel. In Hebräer Kapitel 9 und in Vers 22, da lesen wir auch wiederum eine sehr allgemeine, aber auch sehr wichtige Aussage. Hebräer Kapitel 9 und Vers 22. Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne dass Blut ausgegossen wird, geschieht keine Vergebung. Nun, wie ich sagte, im Alten Testament ging es um eine physische Vergebung, sagen wir einmal, von physischen Sünden. Es war eine physische Reinigung, die zu einer physischen Vergebung führte, wie auch damals die Nineviten eine physische Vergebung erhielten, nachdem sie bereut hatten, was sie getan hatten, und Gott hat dann die Stadt nicht zerstört, zur Zeit von Jona. Wenn Gott das Blut des Opfertieres sah, dann war er willens, den Sünder nicht aus der Gemeinde Israels auszustoßen. Und dasselbe gilt auch sogar für das Schlachten des Passahlammes. Und das Blut, das ja nun an die Oberschwelle und die Türpfosten gestrichen werden musste. Und wenn Gott dies sah, schauen wir uns, was geschah in 2. Mose 12 und in Vers 13. 2. Mose Kapitel 12 und Vers 13. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, da will ich an euch vorübergehen. Das Wort Passa bedeutet buchstäblich vorübergehen. Und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Und dann wiederum als weitere Bestätigung, Vers 23. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen, wenn er aber das Blut sehen wird am Türsturz, an der Oberschwelle, und an den beiden Pfosten wird er an der Tür vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um euch zu schlagen. Hier ging es um eine physische Errettung, wie auch die Nineviten damals physisch errettet worden sind. Es ging hier nicht um eine geistliche Errettung, denn wie wir sehen werden, das Blut von Tieren, selbst das Blut des Passahlammes im Alten Testament, konnte nicht zur Befreiung von Sünde führen. Wir lesen dies klar in Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10 und in Vers 4. Denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Dies war nicht die Absicht Gottes, dies war nicht der Sinn der Opfer. Die Opfer dienten dazu, sich an die Sünde zu erinnern, sodass man aufhören würde zu sündigen. In Hebräer Kapitel 10, Vers 3. Vielmehr geschieht durch die Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Es ging nicht um die Vergebung, um eine geistliche Vergebung geistlicher Sünden. Es ging darum, dass man sich daran erinnert hat, oh, man hat gesündigt, man hat gefehlt. Man bringt das Opfer aber mehr oder weniger als Zeichen dafür, dass man sagt, ich will es besser machen. Doch Israel und Juda verstanden das völlig falsch. Die meinten, solange wie wir Opfer erbringen, ist alles okay. Ich kann dann weiter so leben, wie ich gelebt habe. Doch Gott sah das natürlich ganz anders. Und wir finden eine Einstellung dementsprechend von den Israeliten, von den Juden, in Jesaja Kapitel 1 und in Vers 11, wo sie total den Sinn der Tieropfer missverstanden haben. Jesaja 1 und Vers 11. Was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht der Herr. Ich bin satt der Brandopfer und von Widdern und des Fettes von Mastkälbern. Und habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Schauen Sie, darum ging es ja überhaupt gar nicht. Tieropfer, das Blut von Tieropfern, inklusive des Passahlammes, waren nie dazu da, um Sünde zu entfernen. Vielmehr ging es um etwas ganz anderes. Behalten Sie Ihren Finger hier in Jesaja 1, aber schauen wir uns Jeremia Kapitel 7 an. Jeremia 7, die Verse 22 und 23. Denn ich habe euren Vätern an dem Tage, als ich sie aus Ägyptenland führte, nichts gesagt, noch geboten von Brandopfern und Schlachtopfern, sondern das Wort habe ich ihnen geboten, gehorcht meiner Stimme. So will ich euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein, wandelt ganz auf dem Wege, den ich euch gebiete, auf dass es euch wohl ergeht. Darum ging es. Überhaupt wurde das Opfersystem erst ein Jahr nach der Verkündigung der 10 Gebote am Berge Sinai eingesetzt. Tieropfer waren nie Selbstzweck. Sie konnten auch kein ewiges Leben geben. Das ist das, was Gott erwartete, wenn wir jetzt wieder über Jesaja 1 lesen, die Verse 16 und 17. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen. Lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, beschafft den Weisen Recht, führt der Witwen Sache. Es ging auch darum, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Das ist das, was Gott erwartete. Man liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, seiner ganzen Kraft und den Nächsten wie sich selbst. Die Tieropfer, inklusive das Passahlamm, deuteten auf etwas Zukünftiges hin. Sie waren symbolisch für etwas Großartiges, das noch kommen würde. Vorläufer, könnte man sagen. Und wir lesen das in Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10 und die Verse 5 bis 9. Darum spricht er, wenn er in die Welt kommt, Christus, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, er spricht dies zu Gott im Vater, einen Leib aber hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich, siehe, ich komme, im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. Zuerst hatte er gesagt, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt und sie gefallen dir nicht, welche doch nach dem Gesetz geopfert werden, dem Gesetz für die Opfer, dem Ritualgesetz. Dann aber sprach er, Vers 9, siehe, ich komme zu tun deinen Willen. Da hebt er das erste auf, damit er das zweite einsetze. Mit anderen Worten, die Opfergesetze wurden abgeschafft, das Opfersystem wurde abgeschafft. Denn etwas Großartiges war jetzt gekommen, um diese Opfer zu ersetzen. Denn um die Opfer ging es eigentlich ja auch gar nie, wie ich sagte. Es ging darum, dass sie auf etwas hindeuteten. Es ging um die Erinnerung an Sünden, aber nicht um die Vergebung. Sie deuteten auf Christus hin, der für uns kommen würde, sein Blut für uns zu vergießen. Und sein Blut, wie wir sehen werden, ist einzigartig, bewirkt Einzigartiges, kann nicht verglichen werden mit dem Blut von Tieren oder auch anderen Menschen. Schauen wir uns einmal die Fingerzeige an, die im Alten Testament schon auf das makellose, einzigartige, höchste Opfer Jesu Christi hindeuteten. Da lesen wir zum Beispiel Folgendes in 2. Mose 23 und in Vers 18. 2. Mose 23 und Vers 18. Du sollst das Blut meines Opfers, es geht hier um das Passa, nicht zugleich mit Sauerteig opfern, und das Fett von meinem Fest soll nicht über Nacht bleiben bis zum Morgen. Also zunächst einmal wird gesagt, Blut sollte nicht mit Sauerteig geopfert werden. Schauen Sie, Sauerteig hier symbolisch für Sünde. Das Passahlamm musste makellos sein. Es durfte keinen Fehler haben. Christus lebte ein sündenloses Leben. Und dann heißt es, das Fett sollte nicht bis zum Morgen übrig bleiben. Mit anderen Worten, vom Passahlamm sollte nichts übrig bleiben bis zum Morgen. Wir lesen sogar auch, dass das Manna, das später gegeben werden würde, auch nicht übrig gelassen sein sollte bis zum Morgen. Und so ist es wichtig, auch wenn man das Passa nimmt, auf das ich noch zu sprechen kommen werde, der Wein, der gesegnet wird, was davon übrig bleibt, sollte nicht übrig bleiben bis zum Morgen. Er sollte sofort dann vernichtet werden. Das Manna, natürlich das wahre Brot, das aus dem Himmel kam, auch hier wiederum eine Symbolik für Jesus Christus selbst. Denn es war Christus, der klar und deutlich in der Bibel als das makellose Passahlamm identifiziert wird. Auf ihn deutete alles hin. Und so lesen wir in 1. Korinther Kapitel 5. 1. Korinther Kapitel 5 und in Vers 7. Darum schafft den alten Sauerteig weg, auf dass ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Paulus schrieb dies zu den Tagen der ungesäuerten Brote, als sie ihren Sauerteig entfernt hatten aus ihren Häusern, wie wir das auch heute noch tun müssen. Sauerteig in diesem Zusammenhang steht für Sünde. Wir sollen die Sünde entfernen. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Aber hier geht es weiter, was er sagt. Denn auch unser Passahlamm ist geopfert. Und das ist Christus. Unser Passahlamm, das ist das Passahlamm. Es geht hier um Jesus Christus. Er war das makellose Passahlamm. Und Gott geht an unseren Sünden vorüber. Wie ich sagte, Passa bedeutet vorübergehen. Wenn er das Blut seines Sohnes sieht, das wir angenommen haben. Was natürlich zunächst einmal unsere Reue voraussetzt. Dann unseren Glauben an Christus, an sein Opfer. Dann an die richtige Taufe, wodurch wir dann auch den Heiligen Geist erlangen. Aber es geht mal hier um das vergossene Blut. Gott geht an unseren Sünden vorüber, wenn er das Blut Jesu Christi sieht, das wir angenommen haben. indem wir das Opfer Jesu Christi angenommen haben. So lesen wir in Römer Kapitel 3 und die Verse 23 bis 26. Und das möchte ich jetzt einmal aus der Elberfelder Bibel vorlesen. Römer Kapitel 3, die Verse 23 bis 26. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung oder auch Befreiung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott dargestellt zu einem Sühneort. Luther übersetzte Gnadenstuhl, gemeint ist Versöhnung. Ihn hat Gott dargestellt zur Versöhnung durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, des Hingehenlassens. Im Englischen heißt es hier in der Tat des Vorübergehens. Passover. Passa wird hier klar und deutlich gesagt. Mit anderen Worten, er hat die Sünden insoweit betrachtet, als er in ihnen vorüberging. Und so heißt es weiter, unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist, aber dann heißt die Anmerkung auch, oder der des Glaubens Jesu ist. Und das ist genau richtig. Es geht um den Glauben Jesu in uns. Alles das ist notwendig. Aber noch einmal gesagt, er hat ihn zu einem Sühneort oder zur Versöhnung durch den Glauben an sein Blut hingestellt, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens oder Vorübergehens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit. Gott geht an unseren Sünden vorüber. Er lässt sie hingehen, wie der Todesengel an den Häusern der Israeliten vorbeiging, vorüberging und somit ihr physisches Leben bewahrte. Gott rechtfertigt uns, wenn wir sündigen, bereuen, Vergebung erlangen, wenn wir wieder in seinen Augen gerecht werden, gerechtfertigt sind, würdig, dass er uns unsere vergebenen Sünden, unsere vergangenen Sünden, die vergeben sind, wenn er an denen vorübergeht. Alles dies ist hier mit eingeschlossen, wenn es um das Blut Jesu Christi geht. Doch notwendig ist zunächst einmal, dass wir an das Blut Christi glauben, dass er für uns gestorben ist und dass er sein Blut für uns vergossen hat. Nehmen Sie das ganz individuell an. Für Sie, für mich ist Christus gestorben, hat er sein Blut vergossen. In Sprüche 19 und Vers 11, da wird etwas Interessantes auch gesagt, in Anlehnung an das Passa, könnte man meinen oder durchaus auch so verstehen. Das Prinzip wird hier klar und deutlich gesagt. Sprüche 19 und in Vers 11, hier heißt es zunächst einmal, Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn, und es ist ihm eine Ehre, dass er Verfehlung übersehen kann. Aber die Elberfelder Bibel bringt, dass er an der Übertretung vorübergeht, der Übertretung des anderen. Im Englischen wiederum, Passover, dass er an der Übertretung des anderen vorübergeht. Und Christus sagt hier auch etwas Interessantes in Johannes Kapitel 5 und in Vers 24. Johannes Kapitel 5 und Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Er kommt nicht in das Gericht des großen weißen Throngerichtes der zweiten Auferstehung. Er ist aus dem Tod in das Leben hindurchgedrungen, wie es heißt. Die Elberfelder Bibel sagt, er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Eine andere englische Übersetzung hat hier, er ist aus dem Tode vorübergegangen in das Leben. Also hier wiederum auch die Anspielung klar und deutlich auf das Passa des Alten Testamentes, das hier im Neuen Testament auf diese Weise beschrieben wird. Das Passahlamm, das wahre Passahlamm, Jesus Christus, kann unsere Sünden von uns wegnehmen. Er kann sie buchstäblich wegtragen. Er nimmt sie auf sich, auf seine Schultern und trägt sie fort. In Johannes Kapitel 1 lesen wir genau diese Aussage von Johannes dem Täufer, als er Christus sah. Johannes Kapitel 1 und Vers 29. Am nächsten Tage sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und dann die Verse 35 und 36. Am nächsten Tage stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm, das Passahlamm. Und so haben wir in Christus durch sein Blut Vergebung unserer geistlichen Sünden, geistliche Vergebung unserer Sünden. Nicht das, was die Opfertiere im Alten Testament tun konnten, lediglich eine physische Vergebung ihrer physischen Sünden zu bewirken. Es geht hier um die geistliche Vergebung der geistlichen Sünde. Und wir lesen dies in Epheser Kapitel 1 und in Vers 7. Epheser Kapitel 1 und Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Schauen Sie, durch diese Vergebung und Befreiung von der Sünde erkennen wir aber noch etwas mehr, nämlich dass diese Situation fortbestehen muss. Es kann nicht eine einmalige Situation sein, dass man sagt: Oh ja, Christus ist für mich gestorben, hab gesündigt, ich nehme mal sein Opfer an und dann lebe ich weiter so, wie ich immer schon gelebt habe. Dann würden wir genau das tun, was die Israeliten im Alten Testament getan haben, indem sie Opfer von Tieren erbracht haben und gesagt haben: Okay, das ist dann Selbstzweck und von daher kann ich dann so weiterleben, wie ich will. Gott sagt: Der Sünde Sold ist der Tod. Sünde, die Übertretung des Gesetzes Gottes. Der ewige Tod. Aber die Gabe Gottes ist ewiges Leben. In Christus Jesus. Schauen Sie, es ist eine Gnade, die uns von Gott gewährt wird, dass Christus für uns gestorben ist, dass wir das Opfer Jesu Christi annehmen können. Wie wir noch sehen werden, wir sollten diese Gnade in keinster Weise unterschätzen. Wir sollten das Opfer Jesu Christi in keinster Weise schmälern. Und so soll diese Befreiung vom Tode einmal im Jahr erfolgen. Mit anderen Worten, diese Befreiung vom Tode sollen wir einmal im Jahr in einer ganz bestimmten Zeremonie gedenken. Und damit haben wir Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und Jesus Christus, wenn wir symbolisch Anteil nehmen an seinem Blut, das uns vom ewigen Tode errettet. Denken wir darüber nach, wie wichtig es ist. Es geht um das jährliche Passa, dass wir als wahre Christen jedes Jahr einmal zu uns nehmen. Aber auf andere Weise, als dass wir das Passahlamm schlachten. Denn das Passahlamm ist geschlachtet worden für uns, Jesus Christus. Nein, Christus hat die Symbole verändert. Aber es soll einmal im Jahr geschehen, nicht wann immer man es will, wann immer man sich jetzt dazu bereit fühlt. Darum kann es keineswegs gehen. Auch dann würde man wiederum das Blut Jesu Christi absolut schmälern. Matthäus 26, die Verse 27 und 28. Er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Er hat hier das Symbol des Weines eingesetzt, symbolisierend für sein Blut. Natürlich geht es auch um sein Brot aber und den Leib, aber es geht mir hier hauptsächlich heute um sein vergossenes Blut. Es ist wichtig, dass wir am Passahabend, zu der Zeit, als damals im Alten Testament das Passahlamm geschlachtet wurde, als gekaufte, als wahrlich richtig getaufte Christen an dieser Zeremonie teilnehmen. In Johannes Kapitel 6 und Vers 53 und 54. Da lesen wir die Aussage von Jesus Christus. Johannes 6, die Verse 53 und 54. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohnes und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Schauen wir uns die Umkehrung an. Es geht natürlich hier um die Symbolik. Wir sollen nicht buchstäblich meinen, dass wenn wir jetzt den Wein zu uns nehmen am Passahabend, der verwandelt sich dann in das Blut. Das kann ja gar nicht sein, denn es ist uns hier verboten, Blut zu essen und zu trinken. Es ist eine Symbolik hier. Eine Erinnerung daran, dass Christus für uns gestorben ist, sodass wir jedes Jahr einmal ganz deutlich diese Erinnerung zum Ausdruck bringen. Es geht natürlich nicht nur um den Passahabend, das ist klar, aber ganz besonders dann sollen wir dies zum Ausdruck bringen. Schauen Sie, wenn das geschieht, dann haben wir auch die Garantie, dass wir weiterhin dem ewigen Leben entgegengehen. In gewisser Weise haben wir es schon in uns, wenn wir den Heiligen Geist erlangt haben. Aber schauen wir uns auch die Umkehrung an, was hier gesagt wird. Sehr wichtig. Mit anderen Worten, wenn wir nicht sein Fleisch essen, wenn wir nicht sein Blut trinken, mit anderen Worten, wenn wir nicht das Brot und den Wein symbolisch für das Fleisch und das Blut Jesu Christi annehmen, dann haben wir kein Leben in uns. Und dann gibt es keine Garantie, dass er uns am jüngsten Tage auferwecken wird. Und wenn wir dies tun, dann haben wir Gemeinschaft mit Christus, mit Gott dem Vater, mit dem Blut Jesu Christi. Und dann haben wir auch Gemeinschaft untereinander, was eben auch wichtig ist. 1. Korinther 10 und in Vers 16. 1. Korinther 10 und Vers 16. Und es gibt dann auch noch die Fußwaschung, die an dem Passahabend durchgeführt wird, die auch wiederum die Gemeinschaft untereinander zum Ausdruck bringt. 1. Korinther 10 und Vers 16. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Die Living Bible bringt es eigentlich sehr schön hier. Sie schreibt: Wenn wir Gott um die Segnung für unser Trinken aus dem Kelch bitten, bedeutet das nicht, dass alle, die trinken, gemeinsam die Segnung des Blutes Christi teilen. Wenn wir es nicht tun, dann teilen wir eben gemeinsam die Segnung des Blutes Christi nicht. 1. Korinther Kapitel 11, die Verse 25 bis 28. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. So oft ihr daraus trinkt, einmal im Jahr, wie das alttestamentliche Passa auch einmal im Jahr gehalten wurde. Denn so oft ihr von diesem Brot esset und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Die Passa-Zeremonie erinnert uns an den Tod Jesu Christi, der sein Blut für uns vergossen hat. Und dann heißt es aber jetzt weiter in Vers 27. Wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, unwürdig. Die Menge Bibel schreibt genauer, in unwürdiger Weise. Wer also in unwürdiger Weise von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der wird schuldig sein, die Menge Bibel schreibt, der wird sich am Blut des Herrn versündigen. Und dann heißt es, der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Es geht nicht darum, dass man sagt, oh, ich habe jetzt vielleicht gesündigt, von daher bin ich nicht würdig, kann das Blut, das Fleisch nicht in würdiger Weise zu mir nehmen, von daher nehme ich es dann nicht. Schauen Sie, es heißt, so nehme er von dem Brot und von dem Kelch. Gott erwartet, dass richtig getaufte Mitglieder seiner Kirche das Passa einmal im Jahr nehmen. Wie ich sagte, wie die Israeliten einmal im Jahr das alttestamentliche Passa zelebriert gehalten haben. Gott erwartet aber nicht, natürlich nicht, dass wir sündenlos sind, wenn wir das Passa zu uns nehmen. Dass wir total rein sind, dass wir total ohne Sünde gelebt haben, das ganze Jahr hindurch. Wenn das der Fall wäre, ja, warum sollte man überhaupt dann das Passa nehmen? Das ist ja nun letztendlich den Wein beinhaltet zur Vergebung unserer Sünden. Lesen wir 1. Johannes Kapitel 1, die Verse 8 bis 10. 1. Johannes Kapitel 1 und die Verse 8 bis 10. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, Gegenwart, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, schauen Sie, und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Darum geht es. Und wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, in der Vergangenheit, das ganze Jahr hindurch, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Also Gott erwartet keineswegs, dass wir jetzt sündenlos vor ihm erscheinen am Passahabend. Er weiß, dass wir gesündigt haben. Und unsere Selbstprüfung sollte das auch deutlich gemacht haben. Aber er will uns wiederum die Sünden vergeben und der Passahabend ist eine Erinnerung an diese Tatsache. Aber Gott erwartet schon etwas. Gott erwartet, dass wir die Bedeutung des vergossenen Blutes Christi erkennen. Und dass wir allein durch sein Blut Vergebung der Sünde erlangen können. Und auch Versöhnung, von der wir eben schon sprachen. Und wenn wir bei unserer Selbstprüfung erkennen, dass und wie wir gesündigt haben, dann verpflichten wir uns erneut, Gott gegenüber es von nun an besser zu machen. Darum geht es. Wir wollen Gott doch nahe sein, eine enge Beziehung zu Gott haben und aufgrund des vergossenen Blutes Christi für uns können wir Gott nahe sein. In Epheser Kapitel 2 lesen wir die Verse 12 und 13. Epheser 2 und die Verse 12 und 13. Denkt daran, sagt Paulus hier, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, den Bundesschlüssen der Verheißung fremd. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Was wird hier gesagt? Durch das vergossene Blut Christi sind wir dem Vater und den Bundesschlüssen der Verheißung, in Vers 12, nahe geworden. Bundesschlüsse, Bündnisse, Plural, das bedeutet auch die Bündnisse, die Gott mit Abraham, mit Isaak und mit Jakob geschlossen hat und all die Verheißungen, die in diesen Bündnissen enthalten sind. Denen sind wir alle jetzt nahe geworden. Und wir lesen auch in Matthäus Kapitel 26, dass Christus das Blut des Bundes für uns vergoss. Damit ist natürlich der neue und ewige Bund gemeint. Den sind wir jetzt auch nahe gekommen. Die Bedingungen des neuen Bundes bestehen bereits heute schon für uns. Und so lesen wir in Hebräer Kapitel 13, die Verse 20 und 21. Hebräer 13 und die Verse 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes. Der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen. Das sagte Christus, ich bin gekommen, deinen Willen zu tun. So sollen auch wir Gottes Willen tun und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus. Welchem sei Ehre und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wie das geschehen wird, dass wir solche Menschen werden, die tun, was Gott gefällt, durch Jesus Christus, werden wir nachher noch sehen. Aber hier geht es mir um den neuen, den ewigen Bund. Und wie wir gerade gelesen haben, wird dieser neue, der ewige Bund durch das Vergießen des Blutes Jesu Christi etabliert. Und so reinigt uns sein Blut von aller Sünde. eine gewaltige Aussage. In 1. Johannes Kapitel 1. 1. Johannes Kapitel 1 und Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Reinigt uns, macht uns rein von aller Sünde. Keine Sünde ist in Gottes Augen zu groß, zu schwer, zu gewaltig, dass sie nicht vergeben werden könnte. Dass uns Gott nicht davon rein machen könnte. Wenn wir sie bereuen, natürlich. Wenn wir das Opfer Jesu Christi annehmen und sagen, Vater, ich habe gesündigt. Ich habe diese schreckliche Sünde begangen. Aber aufgrund des Opfertodes deines Sohnes, der für mich gestorben ist, bitte ich um Vergebung. Gott wird niemals sagen, wenn die Reue echt ist, oh nein, keineswegs. Du hast deine Chance verpasst. Nein, Gott reinigt uns von aller Sünde durch das Blut Jesu Christi. Offenbarung Kapitel 1 und Vers 5. Offenbarung Kapitel 1 und Vers 5. Hier ist eine Botschaft, es heißt von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten, der Fürst, der Könige auf Erden, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut. Der uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut. Die neue Lutherbibel 2009 schreibt für erlöst, der uns von unseren Sünden reingewaschen hat. Mit seinem Blut reingewaschen. Und Offenbarung Kapitel 7 und Vers 14 bringt das erneut zum Ausdruck. Offenbarung 7 und Vers 14. Es geht hier um eine große Schar, die Johannes sieht in dieser Vision und er fragt den Engel, ja, wer ist das? Und der Engel sagt, ja, weißt du das nicht, wer das ist? Und er sagt jetzt in Vers 14, der Johannes, und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Trübsal kommen und haben ihre Kleider gewaschen und haben sie hell gemacht im Blut des Lammes. Hell gemacht oder auch weiß gemacht, wie die Lutherbibel 2009 es bringt. Schauen Sie, wenn man sich dieses jetzt vergegenwärtigt, diese Aussage, sie zeigt die einmalige Bedeutung, und ich meine einmalige Bedeutung des Blutes Christi, denn normalerweise macht einen das Blut ja nicht rein oder weiß oder hell, wenn wir Blut über unsere Kleider fließen würden, sagen wir einmal, dann würden die Kleider ja dadurch nicht hell werden, sondern die würden ja total dann rot sein und so weiter und so fort. Aber es zeigt die einmalige Bedeutung des Blutes Christi, eine symbolische Darstellung natürlich, aber sie zeigt die Besonderheit, die es eben deutlich macht, dass wir durch das Blut Jesu Christi reingewaschen werden von aller Sünde. Und wir erhalten durch das Blut Jesu Christi Versöhnung mit dem Vater. Das wurde eben schon angedeutet, aber lesen wir diese Stelle noch einmal in Kolosser Kapitel 1, die dieses deutlich macht. Kolosser Kapitel 1, die Verse 19 bis 23. Kolosser 1 und Vers 19. Wir brauchen Versöhnung mit Gott dem Vater, denn durch unsere Sünde hatten wir uns von Gott dem Vater entfernt. Es bestand da eine Trennmauer, die musste abgebrochen werden, sodass eine Versöhnung stattfinden konnte. Kolosser Kapitel 1, die Verse 19 bis 23. Denn es hat Gott gefallen, dass alle Fülle in ihm, Jesus Christus, wohnen zu lassen, und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Durch sein Blut am Kreuz machte er Frieden mit Gott, dem Vater und uns. Auch euch, die ihr einst Feinde wart und feindlich gesinnt in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod, auf dass er euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht stelle. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist, allen Geschöpfen unter dem Himmel, und sein Diener bin ich, Paulus, geworden, allen Geschöpfen unter dem Himmel oder der ganzen Schöpfung, wie Schlachter es bringt. Und diese Vergebung, diese Versöhnung, dieses Zusammenfinden, diese Nähe zu Gott, die gilt für ewig. Das ist das, was das Blut Jesu Christi bewirkt hat, bewirkt. Sie gilt für ewig. Hebräer Kapitel 9, die Verse 11 bis 14. Christus aber ist gekommen als Hohepriester der Güter bei Gott durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das ist, das nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut, ein für alle Mal, in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Schauen Sie, Christus opfert sich nicht immer und immer wieder. Die Idee, dass während des Passa oder wie andere es sogar zum Abendmahl sozusagen nehmen und sagen, okay, jedes Mal, wenn ich jetzt Wein und Blut oder vielmehr Wein und Brot zu mir nehme, verändert sich das in das Blut und in den Leib Christi, dann würde sicher Christus laufen und laufen und laufen erneut opfern. Nein, er hat sich ein für alle Mal geopfert und hat damit eine ewige Erlösung für uns erlangt. Denn wenn schon, Vers 13, das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, denken wir daran, wir werden geheiligt, sodass sie leiblich rein sind. In diesem Fall geht es um die damaligen Israeliten, die das durch die Opfer getan haben. Die wurden aber nur leiblich gereinigt. Bei uns sieht das anders aus. Um wie viel mehr wird damit das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen? Es geht jetzt um diese innere Einstellung. Von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Wir sollen nicht auf das zurückblicken, was in der Vergangenheit war. Nach wie vor mit Schuldgefühlen herumlaufen für Sünden, die uns vergeben worden sind, weil wir sie bereut haben. Wir denken immer noch daran, oh, hat Gott sie wirklich vergeben? Und man kommt einfach nicht los von diesen Gewissensbissen, diesem Gewissen für falsche Dinge, die man getan hat. Das sollte vergangen, begraben, vergessen sein. Wir sollen uns auf das Zukünftige konzentrieren. In Hebräer Kapitel 10, die Verse 18 bis 22. Wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Sie sind vergeben. Weil wir denn nun, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, das war damals ja im Tempel so, da war ja ein Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten trennte, aber durch sein Fleisch, durch sein Opfer, können wir jetzt vordringen zu Gott im Himmel, in das Allerheiligste sozusagen, und haben einen hohen Priester, Vers 21, über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in der Fülle des Glaubens, besprengt in unserem Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Los von dem bösen Gewissen, heißt es hier. Wir sollen uns auf das Zukünftige konzentrieren, nicht auf das, was in der Vergangenheit war. Unser Gewissen ist gereinigt worden von den falschen Dingen, die wir getan haben, mit dem Vorsatz natürlich, nicht wieder weiterhin diese falschen Dinge zu tun. Denn wir dürfen das vergossene Blut Christi aber auch nicht verachten und geringschätzen, das ist eine sehr ernste Warnung. Die findet sich in den weiteren Versen, angefangen in Hebräer 10 und Vers 26. Da heißt es denn, wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben und nachdem wir, wie andere stellen und sagen, Teil hatten an der zukünftigen Welt in dem Sinne, dass wir den Heiligen Geist erlangt haben und dadurch bereits schon besser verstehen könnten, was für uns vorbereitet ist, wenn wir sündigen, mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt hinfort kein Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten auf das Gericht, ein wütendes Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Die Widersacher, die sich gegen Gott stellen. Wenn jemand das Gesetz des Mose missachtet, dann muss er sterben ohne Erbarmen auf 2 oder 3 Zeugen hin. Eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein hält. Durch das er doch geheiligt wurde, wiederum, durch das er geheiligt wurde, wir sind geheiligt worden durch das Blut Jesu Christi. Und den Geist der Gnade schmäht. Schauen Sie, das ist jetzt die Warnung, die wir nicht missachten dürfen. Wenn wir wissen, was wir zu tun haben, dann müssen wir es tun. Und nicht sagen, ach, das interessiert mich nicht. Ich wende mich total von Gott ab. Der hat für mich ja keine Bedeutung. Wir werden durch das Blut Christi geheiligt. Heilig gemacht. In Hebräer Kapitel 13, Vers 12, da heißt es folgendermaßen. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. Und andere Stellen in Hebräer 10, die Verse 10 und 14, die will ich jetzt nur kurz erwähnen, die sagen auch, dass wir durch das Opfer Christi geheiligt werden worden sind und vollendet werden durch sein Opfer. Wie werden wir heilig? Nun, wir werden heilig dadurch, wenn wir alles das überwinden, was unheilig ist in unserem Leben. Und wie wird das möglich? Wiederum durch das Blut Jesu Christi. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 11. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 11. Und sie haben ihn, Satan, den Teufel, der sie Tag und Nacht verklagte, wie es heißt in Vers 10, sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut. Ja, der Teufel klagt uns an, dass wir gesündigt haben. Ja, wir haben aber das Blut Jesu Christi angenommen, sein Opfer, und haben Vergebung erlangt. Und dann sind die Sünden weggetan. Und dann hat Satan nichts mehr, was er vorbringen kann gegen uns. Sie haben ihn überwunden. Durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses haben Christus bekannt, haben den Weg Gottes bekannt und haben ihr Leben nicht gelebt bis in den Tod, wenn es dazu kommen sollte. Aber sie haben zunächst einmal überwunden durch das Blut Jesu Christi. Und so lesen wir auch, dass uns Christus durch sein Blut gekauft hat. Buchstäblich gekauft hat. Er hat für uns bezahlt, damit wir sein Eigentum würden. In Offenbarung Kapitel 5 und Vers 9. Offenbarung Kapitel 5 und in Vers 9. Sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Du, Jesus Christus, bist würdig, dies zu tun. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Schauen Sie, wir, die wenigen heute, wenn Sie sich die Masse der Menschheit anschauen, die wenigen heute, die herausgerufen worden sind, wie es heißt hier, aus den Menschen, die wurden von Christus gekauft. Wir wurden mit Christi Blut gekauft. In der heutigen Zeit sind nur sehr wenige dazu berufen, Gott zu folgen. Die meisten haben diese Erkenntnis noch nicht erlangt. Sie werden sie erlangen in der Zukunft. Im Millennium, im großen weißen Throngerecht. Aber zur Zeit sind es nur sehr wenige. Wir gehören zu diesen wenigen. Schätzen wir diese unglaubliche Situation, dieses Privileg. Und noch mehr ist hierzu zu sagen. Denn Gott hat vorherbestimmt, noch bevor es überhaupt eine Zeit gab, dass Christus sein Blut für uns vergießen würde, für Sie und für mich, heute, dass wir heute dazu bestimmt sind, sein Blut, das er für uns vergossen hat, anzunehmen. Und er hat dies bestimmt noch lange, bevor es uns überhaupt gab. Aber Gott sah in die Zukunft. Und er sah sie und mich. Und er sagte, okay, die werde ich dann und dann berufen, zu dem Zeitpunkt. Noch vor der Wiederkunft Christi. Schauen wir uns einmal 1. Petrus Kapitel 1 an. Und die Verse 1 und 2. Und ich möchte das wiederum hier aus der Menge Bibel vorlesen. 1. Petrus Kapitel 1 und die Verse 1 bis 2. Da heißt es zunächst einmal, Petrus, Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die in der Zerstreuung leben. Und jetzt weiter in Vers 2 mit der Menge Bibel. Die nach der Vorsehung Gottes des Vaters dazu auserwählt sind, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Christi zu gelangen. Um es kurz zusammenzufassen, wir sind auserwählt worden von Gott nach seiner Vorsehung, seiner Vorherbestimmung, heute zur Besprengung mit dem Blut Christi zu gelangen. Was für ein unglaubliches Privileg. Und es wird nochmal bestätigt in 1. Petrus 1, die Verse 17 bis 20. 1. Petrus 1 und Vers 17. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, das Griechische sagt eigentlich euer vorübergehendes Leben, euer vorübergehenden Aufenthalt, so führt eben diesen Aufenthalt, der vorübergehend ist, in Gottes Furcht, solange ihr hier in der Fremde weilt, ja, dieses Leben für uns heute ist eigentlich nicht unbedingt das Leben, auf das es ankommt. Wir leben heute in der Fremde sozusagen als Fremdlinge. Denn ihr wisst, Vers 18, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren, mit dem kostbaren, mit dem einzigartigen Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, des Passalammes. Er ist zwar ausersehen, schauen Sie Vers 20, ehe der Weltgrund gelegt war. Das war von vornherein klar, dass das geschehen würde, aber offenbart am Ende der Zeiten, das heißt hier um euretwillen, oder, wie es auch übersetzt werden kann, für euch. Er ist auserwählt worden, noch bevor es überhaupt eine Grundlegung der Welt gab, für uns zu sterben. Damals, als er vor 2000 Jahren kam, aber für uns heute, die wir heute berufen sind, um sein Opfer anzunehmen. Und wir lesen, dass dieses kostbare, dieses einzigartige Blut lauter und besser redet als das Blut von Abel. Wir hatten ja eben bereits schon gehört, dass das Blut Abels zu Gott schrie, figurativ gesehen, weil es vergossen worden war. Aber das Blut Christi, das für uns vergossen ist, das redet lauter, symbolisch gesehen, als das Blut von Abel. Sie können das nachher in Hebräer Kapitel 12, Vers 24 nachlesen. Wie einzigartig dieses Blut ist, haben wir bereits gesehen. Es ist das Blut Christi, das uns weiß wäscht. Aber es gibt noch eine weitere interessante Idee, die wir vielleicht kurz verfolgen könnten. Denn wir lesen, dass nachdem Christus auferstanden war von den Toten, er war jetzt ein Geistwesen, kam er, um sich zu manifestieren. Er schien quasi als Mensch, nicht, dass er ein Mensch war, aber er manifestierte sich als ein Mensch, wie zum Beispiel auch Engel sich als Menschen manifestieren können, sogar in der Weise, dass man sie gar nicht als Engel erkennen kann. Die werden natürlich dann keine Menschen aus Fleisch und Blut, natürlich nicht, aber sie sehen so aus wie Menschen. Als damals die Engel nach Sodom gingen, zur Zeit von Lot, die Menschen, die dann kamen, die wollten mit ihnen Geschlechtsverkehr treiben, die Homosexuellen, die hatten natürlich nicht erkannt, dass das Engel waren. Die meinten, das seien gewöhnliche Menschen. Und so erschien also auch Christus, indem er sich manifestierte, den Jüngern gegenüber, um zu zeigen, dass er wirklich Christus war. Denn die hatten jetzt Angst bekommen. Die haben gedacht, die sehen einen Geist, die sehen einen Dämon. Aber ein Dämon kann sich nicht in dieser Weise manifestieren. Und da sagte Christus, nein, nein, ich bin kein Geist, ich bin kein Dämon. Seht, ich bin es. Seht meine Knochen, seht mein Fleisch. Interessant ist, er sagte nicht, seht mich an, ich bin aus Fleisch und Blut. Das Blut wird eben gerade nicht erwähnt. Das Blut ist einzigartig, das Blut ist vergossen worden für uns. Es wäre quasi in gewisser Weise eine, ich möchte sagen, Anführungszeichen Schmähung oder Schmälerung, wenn er jetzt als ein Mensch mit Fleisch und Blut erschienen wäre oder sich insoweit manifestiert hätte. Das hat er eben gerade nicht getan. Er hat sich als ein Wesen manifestiert mit Fleisch und Knochen. Lukas 24, Vers 40 zeigt uns dies. Und so muss es unser Ziel sein, im Licht zu wandeln. Wir können nicht gewohnheitsmäßig in der Dunkelheit sein. Auch dies sind Stellen, die Sie sich nachher in 1. Johannes 1, Vers 6 nachlesen können. Wenn wir gewohnheitsmäßig weiterhin in der Dunkelheit wandeln und nicht im Licht, dann haben wir insoweit auch zunächst einmal das Opfer Jesu Christi geschmäht, nicht anerkannt. Und es heißt, auch wenn wir unseren Bruder hassen, dann wandeln wir in der Finsternis, nach wie vor, weiterhin. Da können wir noch so oft das Passa zu uns nehmen, dann tun wir es genauso, wie es die Israeliten damals taten. Die nahmen die Opfertiere an, das Blut der Opfer, die opferten diese Tiere und meinten, ja, okay, das ist dann genug, dann können wir weiterhin so leben, wie wir wollen. Wenn wir nicht die Bedeutung des Passa erkennen, die Bedeutung des Opfers Jesu Christi, wenn wir weiterhin in der Finsternis wandeln, wenn wir weiterhin unsere Geschwister hassen, ja, dann ist an sich der Zweck gar nicht erfüllt worden. Sie können das in 1. Johannes 2, in Vers 9 und Vers 11 nachlesen, wo es heißt, wenn wir unseren Bruder hassen, dann wandeln wir nach wie vor in der Finsternis. Aber wichtig ist auch Folgendes zu verstehen, dass Christus heute in wahren Christen lebt. In wahren Christen. Wir hatten ja bereits Johannes 6, die Verse 53 und 55 gelesen. 53, 54, 55. Diese Stellen, die uns gesagt haben, wir müssen das Passa nehmen. Wir müssen sein Blut zur Vergebung der Sünde akzeptieren. Wir müssen den Wein, der dieses vergossene Blut symbolisiert, zu uns nehmen. Am Passa. Sonst haben wir kein Leben in uns. Keine Garantie, dass wir überhaupt auferweckt werden zu ewigem Leben. Aber ich hatte Vers 56 noch nicht gelesen, das will ich jetzt tun. Johannes 6 und Vers 56. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Dies zeigt, dass wir weiterhin Gemeinschaft mit Christus haben. Es ist eine Garantie für ewiges Leben, dass Christus in uns lebt, dass wir in ihm bleiben. Christus gab sein Blut für uns, er starb für uns, aber Gott gab ihm sein Leben zurück, auch um für uns und in uns zu leben. Und schauen Sie, die Tage der ungesäuerten Brote, eine siebentägige Zeitspanne, während denen wir kein Gesäuertes zu uns nehmen, symbolisch hier für Sünde, die zeigt, dass wir weiterhin jetzt auch ohne Sünde leben sollen, nachdem wir das Passa genommen haben. Das zeigt auch die Bedeutung des Blutes Christi. Das ist der erste Schritt. In Römer Kapitel 5, die Verse 9 und 10. Römer Kapitel 5 und die Verse 9 und 10. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind, oder wie es die Lutherbibel 2009 sagt, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind. Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden, werden wir gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Das Blut Christi hat uns versöhnt. Aber es heißt, wir werden jetzt gerettet werden durch sein Leben, durch Christi Leben. Wie? Wie geschieht das? Wie bleibt Christus in uns? Ist die Frage. Nun, Galater Kapitel 2 und Vers 20 sagt uns dies. Galater Kapitel 2 und Vers 20. Ich lebe. Doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Auf die Weise werden wir gerettet durch sein Leben in uns, weil er in uns lebt. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben, es heißt hier an den Sohn Gottes besser, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, wie es auch Luther 2, die Lutherbibel 2009 bringt, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Schauen Sie, wie persönlich Paulus das nennt. Christus hat mich geliebt, sagt er. Er hat sich für mich geopfert. Christus hat sie geliebt, er hat sich für sie geopfert. Aber wir haben den Glauben Christi in uns. Christus lebt in uns. Nun, wie lebt Christus in uns? Schauen wir uns als letzte Stelle Römer Kapitel 8 an. Die Stelle, die uns zeigt, wie Christus und auch Gott der Vater in uns leben. Römer 8, die Verse 9 bis 11. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Gottes Geist, Gott der Vater, Jesus Christus, leben in uns durch den Geist des Vaters, durch den Geist Jesu Christi. Denn wie wir sehen werden, werden beide Komponenten hier erwähnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, schauen Sie, zunächst geht es um den Geist Gottes, des Vaters, und jetzt wird von Christi Geist gesprochen. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Da gibt es viele, die nennen sich Christen. Ah, wir sind Christen. Ja, wie sind Sie Christ geworden? Ja, wir glauben an Christus. Ja, das ist nicht genug. Das ist der absolute erste Punkt, sagen wir einmal. Nein, Sie erhalten den Geist Gottes durch die Taufe. Nachdem die Prediger Gottes Ihnen die Hände auflegen, zu Gott dem Vater bitten, Ihnen den Heiligen Geist zu geben. Dadurch erhalten Sie den Heiligen Geist. Damit beginnt das Leben Christi in Ihnen. Und so heißt es, Vers 10, wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Schauen Sie, wie das alles gleichgesetzt wird. Zunächst mal geht es um den Geist des Vaters, dann geht es um den Geist Jesu Christi und dann heißt es, wenn Christus in euch wohnt. Ja, er wohnt in uns durch seinen Heiligen Geist. Wenn aber, Vers 11, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, mit anderen Worten, jetzt geht es um den Geist des Vaters, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das ist die Garantie für die Auferstehung zu ewigem Leben. Christus vergoss sein kostbares, wertvolles Blut für sie und für mich, sodass wir leben können. Er lebt heute in uns. Folgen wir seiner Führung. Das heißt, wer dem Geist Gottes folgt, der uns leitet, dann sind wir Söhne und Töchter und Kinder Gottes. Schätzen wir, was Christus für uns getan hat? Tun wir, was Christus von uns erwartet, was Gott der Vater von uns erwartet? Zeigen wir Gott unsere Dankbarkeit, indem wir als Gottes heiliges Volk zu seinem Wohlgefallen leben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, verbleibe in Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.